genau, bevor ich bete, nochmal ganz konkret, weil ich mich so gefreut habe, eure Gesichter zu sehen, Benjamin und Katharina aus Salzwedel, und ich habe, glaube ich, noch jemanden mitgebracht. Ich hatte ja das Privileg, letzten Sonntag in eurem Gottesdienst zu sein, und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja? Ich glaube, ihr wart noch gar nicht in dieser Gemeinde, oder? Das erste Mal hier in dieser Gemeinde. Also Iraner, die in Sachsen-Anhalt leben und das erste Mal in dieser Gemeinde sind und schon ein paar Jahre hier leben, das geht eigentlich gar nicht. Ja? Nein, also ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und dass ihr mit uns Gemeinschaft habt und dass wir, ja, dass ihr erfahren dürft, dass der Heilige Geist, der bei euch in Salzwedel, den ich auch letzte Woche spüren durfte, dass der Heilige Geist auch hier arbeitet und am Wirken ist. Ich würde gerne noch beten. Vater, es ist dein Haus, es ist wunderbar, hier zusammenzukommen mit Geschwistern. Und Herr, du hast mich gerufen, dein Wort heute zu verkündigen. Und ich bin wirklich als dein Gefäß zerbrochen und kaputt genug, dass du wirklich durchscheinen kannst. Und ich bitte dich, Herr, dass du leuchtest, dass du sprichst, dass du überquillst und dass du zuteilst und dass du uns direkt unterweist mit deinem Heiligen Geist und dass wir erkennen und verstehen, Herr, was dein Wille ist und was dein Wort uns offenbart, Herr, dass du es uns aufschließt, Herr. Amen. Ja, ich habe heute 4 Punkte für euch. Fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Ich muss dazu noch mal ganz kurz woanders hingehen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Danke. So. Ich weiß nicht, wer von euch... Entschuldigung, kann ich mich ein bisschen hinter verstecken? Das ist ganz gut. Ich weiß nicht, wer von euch auf Schokolade steht. Mag mal jemand sagen, wer auf Schokolade steht?
Teils.
Okay. Schokolade, du Rihanna? Ha? Okay, Bastanini, Smamidunam. Okay, Hame Irani Ha, Bistar Bastani Dusterim. Also Iraner mögen immer Eis, das weiß ich wohl, bei Schokolade ist unterschiedlich. Ja? Also, okay, also ihr könnt euch das denken, hier stehen noch mehr M&Ms. Ja? Ich erkläre es noch nicht gleich. Wir hatten vor ein paar Tagen Stromausfall. Ich glaube, die meisten von euch hier waren betroffen und haben das vielleicht erlebt. 100.000 Menschen im Harzkreis waren ohne Strom. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Also bei uns war das dann so, wir haben gleich erst mal geguckt, Kerzen. Anja hat gleich Kerzen organisiert, Kerzen angemacht. Ich habe geschaut, wo ist ein Akku, dass wir das Handy, was natürlich in dem Augenblick leer war, aufladen konnten. Ich habe dann meine Sachen angezogen, habe geguckt. Also bei uns ist so, wir haben eine Nachbarin, ich weiß gar nicht, wie die das macht, aber ich habe das Gefühl, die steht 24/7 vor ihrem Haus und telefoniert. Also ganz kurios. Also immer, wenn ich aus dem Fenster gucke, steht die vor ihrem Haus und telefoniert. Und ich habe gedacht, mal gucken, vielleicht weiß sie was, weil sie ist unheimlich gut vernetzt, weiß alles über jeden. Und deswegen bin ich einfach mal rübergegangen, habe mit ihr eine geraucht und habe gesagt, und, weißt du, was hier los ist? Und dann kamen noch andere Nachbarn dazu, also so Kommunikation. Ja? Wir haben uns so ein bisschen unterhalten, was denn die Ursache sein könnte und wie lange das wohl gehen würde. Am nächsten Morgen, als ich dann auf Arbeit war, habe ich meine Chefin angesprochen, die auch im Harzkreis wohnt, und habe gesagt, hast du mitgekriegt, Stromausfall? Mir hat das heute Morgen nur meine Schwiegermutter erzählt. Ich denke, hä? Hast du nicht mitgekriegt? Ich sage, von um 10 bis um 4. Ja, um 10 habe ich schon längst geschlafen. Ich sage, okay, das geht also auch. Predigtext heute, der wird euch vielleicht bekannt vorkommen, Markus 13, Vers 28 bis 37. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Der ein oder andere kann sich vielleicht erinnern, Mitte November war der Text schon mal. Oh ja, danke, das ist super. Ich erkläre gleich, wozu das gut ist. Und da sprach ich über die Frage, was trägt bis zum endgültigen Advent? Ja, also es war so die Zeit vor Advent. Und die Frage war, was trägt bis zum endgültigen Advent? Welche Fähigkeiten und welche Werkzeuge brauchen wir Christen, um zu bestehen? Welche Fähigkeiten und welche Werkzeuge brauchen wir Christen, um zu bestehen? Und ich habe euch auch ein bisschen mit reingenommen in eine Interpretation meiner Oma von diesem Bibeltext. Vielleicht erinnert euch daran, weil meine Oma immer gesagt hat, ich weiß in etwa, wann der Herr wiederkommt. Ich weiß zwar nicht den Tag, weil das steht ja auch in der Bibel, aber in etwa weiß ich, wann er wiederkommt. Er kommt auf jeden Fall nachts. Ja, weil sie hat einfach diesen Text vor Augen gehabt und für sie war klar, es muss irgendwie dunkel sein, ja? Oder vielleicht Morgengrauen, aber auf keinen Fall am Tag. Ich fand das so süß. Also ich meine, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle es nicht dunkel ist, wenn der Herr wiederkommt. Aber gut, ich fand's spannend. Ich frage mich nur, dieses Bild von der Nacht und von dem Morgengrauen, das steht jetzt nicht in meinem Skript, aber das ist so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Kann es vielleicht sein, dass tatsächlich auch keine Uhrzeit gemeint ist? Und kann es vielleicht sein, dass da ein bisschen mehr drin steckt, als einfach nur, ja, das ist halt die Zeit, wo die Leute eher schläfrig sind oder nicht so aufmerksam sind. Daniel, I'm sorry, das steht hier nicht in meinem Skript. Vielleicht hat das auch einfach was mit einer anderen Finsternis zu tun, mit einer anderen Dunkelheit. Okay, aber da kommen wir gleich noch zu. Wisst ihr vielleicht noch, was war eine der Schätze, wo ich letztes Mal gesagt habe, das brauchen wir in dieser Zeit? Kann sich jemand erinnern? Ich helfe euch ein bisschen. Semper Fi. Semper Fi? Treue, genau. Für immer treu, Treue. So, und ich habe euch was versprochen. Mein Versprechen war, dass es eine Predigtreihe gibt zu dieser Frage, was wir brauchen. Und das Versprechen möchte ich heute einlösen. Ich würde nur die Überschrift ein bisschen umformulieren, aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben und was mir so bewusst geworden ist. Aus was trägt bis zum endgültigen Advent, welche Fähigkeiten und Werkzeuge brauchen wir Christen, um zu bestehen? Das ist ja dann auch ein bisschen sperrig. Mache ich in Anlehnung an den Stromausfall und in Anlehnung an das, was vielleicht noch so in dem Text drinsteht, etwas markiger. Was braucht es, wenn es dunkel wird? Was braucht es, wenn es dunkel wird? Und ich habe euch ein paar lustige Gesellen mitgebracht. Genau. Die zwei, also die hier drin sind, ja. M&M's. Warum M&M's? Es ist natürlich nur ein Bild. Die meisten von euch haben nichts gegen Schokolade. Das ist zumindest das, was ich verstanden habe. Aber es ist nur ein Bild. Und ich glaube, in zunehmend dunklerer Zeit brauchen wir etwas, was man mit M&M abkürzen kann. Nämlich mutig missionieren. Mutig missionieren. Und ich habe gehofft, dass das vielleicht, gibt es nachher auch beim Kirchencafé, ja, dass das so ein bisschen ein Anker für euch ist, ja, wie Semper Fi, dieses M&Ms. Dass sie sagt, aha, mutig missionieren. Und mir ist überhaupt nicht so richtig bewusst gewesen, bis eigentlich heute früh, warum eigentlich mutig? Ich hatte den Eindruck, es passt und es ist richtig, aber ich habe noch gar nicht verstanden, ja, was ist denn daran mutig? Also Es geht jetzt ja auch nicht darum, dass jeder so sein soll, auf die Straße geht und sich überwindet und Leute anspricht. Das hat in diesem Mutig, das habe ich damit gar nicht gemeint. Sondern mein Eindruck ist, dass in dieser zunehmenden Dunkelheit, in der wir uns befinden, um uns herum, was passiert, wenn wir missionieren? Was passiert, wenn wir uns zur Verfügung stellen, Gott zur Verfügung stellen als Werkzeug und uns überwinden und sagen, wir wollen Menschen ansprechen, wir wollen Zeugnis sein, wir wollen Leuten helfen, dass sie zu Jesus finden. Was passiert da? Wir greifen direkt in den Machtbereich des Teufels ein. Das ist das, was passiert. Und ich glaube einfach, und das ist auch meine Erfahrung, das bleibt nicht ohne Folgen. Ja? Das heißt, da wird es Druck geben, da wird es Stress geben, da wird es Anfechtung geben. Das wird nicht so ohne sein. Und deswegen, denke ich, ist das Wort mutig auch richtig. Jetzt komme ich zurück zum Skript. Ehrlich gesagt stand mutig missionieren auch nicht auf meiner ursprünglichen Liste. Das ist dazugekommen, auch aus einer Inspiration von der GGE-Leiterschaftskonferenz letzte Woche in Braunschweig. Da ist mir bewusst geworden, wie wichtig das ist. Und wer das nachschauen will, herzliche Einladung auf dem YouTube-Kanal von der GGE-Leiterschaftskonferenz. Das Video mit David Kröker, ja, mega, wirklich, wirklich richtig gut. Also, die erste Frage oder der erste Punkt, ich habe euch, glaube ich, gar nicht gesagt, ja, die schokoladige Gedächtnisstütze. Die schokoladige Gedächtnisstütze, ja, mutig missionieren. Das war mein erster Punkt. Ich komme zum zweiten. Warum ich und warum jetzt? Warum ich, warum jetzt? Zur Begriffsabgrenzung zum Anfang. Missionieren, evangelisieren. Ich werde mich jetzt nicht mit der Worthistorie dieser beiden Begriffe befassen. Da gibt es einen ganz interessanten Artikel im Internet, den ich mal so quer gelesen habe. Könnt ihr gerne selber lesen. Ich beziehe mich heute darauf, was man heute unter diesen Worten versteht. Nicht, was ursprünglich aus der Bibel heraus man damit vielleicht verbinden kann, sondern so, wie wir heute diese Worte missionieren, evangelisieren verstehen. Und das ist überwiegend so, dass Evangelisieren ist etwas in der eigenen Kultur. Ja? Also wenn man jetzt Deutscher ist, dass man dann quasi mit Deutschen Kontakt hat und dort irgendwie die gute Nachricht weiterbringt, weitergibt. Und missionieren ist, wenn man das einer fremden Kultur bringt. Ja? Das heißt also, wenn man zum Beispiel ausreist aus Deutschland irgendwo hin, wo man sagt, da gehe ich jetzt hin und da will ich die gute Nachricht weiterbringen. Ja? In einer anderen, in einer fremden Kultur. Das kann natürlich auch in unserem Land passieren, ja, wenn man mit Leuten aus einem anderen Kulturkreis Kontakt hat und dort spricht. Also das ist dann so Inlandsmission. Ja. Also das zum Thema Missionieren und Evangelisieren. Der Einfachheit halber und auch um, ich sag mal, diesen Anker zu setzen, sage ich heute nur missionieren. Aber ich meine beides. Ich meine im Kern, nicht um welches Wort geht es, sondern ich meine im Kern Menschen zu Christus führen. Menschen zu Christus führen. Mir ist vollkommen Wurst, ja, um welche Kultur es da geht. Ja. Deswegen ist die Wortbedeutung hier nicht wichtig an der Stelle, sondern es geht darum, Menschen zu Christus zu führen. Ja, aber Moment mal. Menschen zu Christus führen, können wir das überhaupt? Macht das nicht der Herr? Macht das nicht der Herr? Und dann der nächste Punkt, ist das überhaupt mein Auftrag? Ich denke, der ein oder andere hat sich jetzt vielleicht gedacht, oh, wenn dann nachher wir vielleicht gleich noch direkt nach dem Gottesdienst rauslaufen sollen, auf die Straße und klingeln sollen bei den Nachbarn. Dieter ist heute nicht da, wir könnten das also tatsächlich machen, ohne ihn zu irritieren. Ist das überhaupt mein Auftrag oder kann ich jetzt nicht abschalten, mich auf meine grüne Wiese zurückziehen? Und dann schaut ihr vielleicht auch noch in die Leitlinien unserer Gemeinde. Die Beschreibung des fünffältigen Dienstes nach Epheser 4, Vers 11 bis 12. Danach ist das ja ausgerichtet. Ich weiß nicht, ob euch das so präsent ist. Es gibt auch diese Eselsbrücke, ja? A help, also das Englische eine Hilfe, a help. A für Apostel, H für Hirten, E für Evangelisten, Missionare, L für Lehrer und P für Propheten. Und na klar gibt es riesige Unterschiede, weil wir Christen unterschiedlich berufen sind. Wir sind unterschiedlich berufen. Der apostolisch Begabte, ja, mit seinem Blick über den Tellerrand. Es geht nicht um den konkreten Apostel in der Bibel, sondern es geht um apostolisch begabte Leute. Ja? Blick über den Tellerrand. Was passiert außerhalb der Stadt, außerhalb der Gemeinde? Dann der Hirte, immer mit dem Blick in die Gemeinde. Ja? Immer, wie geht es den Leuten, die dort sind? Dann der Evangelist, immer mit dem Blick auf die Menschen außerhalb der Gemeinde. Immer nach draußen gucken. Dann der Lehrer, immer mit dem Blick ins Wort, in die Bibel. Und dann der Prophet, immer mit dem Blick in Gottes Herz. Es gibt Unterschiede. Ein Hirte und ein Evangelist machen Urlaub in den Bergen. Als der Hirte eines Morgens aufwacht und aus dem Fenster schaut, sieht er, wie der Evangelist in einem Affentempo vor einem Bären wegläuft. Direkt auf die Hütte zu. Der Hirte öffnet die Tür. Der Evangelist stürmt durch die Hütte zum Hintereingang wieder raus. Als der Bär durch die Hütte läuft, haut der Evangelist die Hintertür zu, klack, rennt um das Haus, schließt auch die Vordertür und ruft: Kannst du bekehren? Ich hol schon mal den Nächsten. Kannst du bekehren? Ich hol schon mal den Nächsten. Also das so als kleiner Gimmick, was ist vielleicht ein kleiner Unterschied zwischen dem Evangelisten und dem Hirten? Und dabei geht es nicht um die Frage der Uhrzeit, wann wer aufsteht. Also ja, es gibt eine besondere Begabung, es gibt eine besondere Berufung, zu Jesus zu führen oder Leute anzusprechen. Aber alle diese fünf Punkte, alle diese fünf Dienste sind in jedem Christen angelegt. Nur sticht eins davon regelmäßig besonders hervor. Alles davon ist in uns drin und wir erleben alle als Christen mal das ein oder mal das andere, aber es gibt eine Sache, es gibt so eine Dichte der Punktewolke, ja, wo man merkt, hier erlebe ich häufiger was. Hier erlebe ich häufiger was. Und mein Eindruck ist, es ist auch nicht auf die ganze Lebenszeit hin angelegt. Ja? Das kann sich auch verändern, das kann sich modulieren. Und diesen Auftrag, den Jesus an seine Jünger verteilt, nachzulesen am Ende vom Matthäusevangelium, Matthäus 28, Vers 19 bis 20, darf man jetzt nicht nur als abstrakten Auftrag wahrnehmen auf der Metaebene. Ja? Also man kann ja ganz schnell sagen, wenn er sagt, macht Völker, ja, zu Jüngern. Völker, ja, das ist ja so groß und das kann ja nichts mit mir zu tun haben. Ja, ich bin ja kein Regierungschef, dass ich das irgendwie beeinflussen könnte. Also das ist so diese Metaebene, ne, dass man sagt, ja, das ist so allgemein. Nee, ich glaube, wir müssen das runterholen auf unsere persönliche Handlungsebene und uns selber fragen, was bedeutet das für mich persönlich? Was bedeutet das für mich persönlich? Und vielleicht sagst du, ja, aber das ist so gar nicht meins. Vielleicht sagst du, ich mag gar keine Menschen. Das kann sein. Also ich habe zum Beispiel meine liebe Schwester kennengelernt, die jetzt nicht heute hier sitzt und die auch nicht in unserer Gemeinde ist, die sagt, ich habe Menschenfurcht. Ich kann gar nicht so gut mit Menschen. Vielleicht sagst du, na, mit Menschen vielleicht schon, aber fremde Menschen, also eigene Familie, Leute, die ich kenne, okay, aber fremde Menschen. Wisst ihr, in Matthäus 5, Vers 13 sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Und ein Vers später, Matthäus 5, Vers 14, sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Also Fakt ist, Christus drückt durch alle Poren. Christus drückt durch alle Poren. Denn ohne ihn, ohne Jesus, sind sie da draußen verloren. Christus drückt durch alle Poren, denn ohne ihn sind sie verloren. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das geht gar nicht. Es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Okay, es hat also vielleicht was mit mir zu tun. Kommt gleich nochmal später dazu, was kann das konkret bedeuten. Aber warum gerade jetzt? Muss es jetzt sein? Geht es nicht morgen? Oder wann anders? Oder wenn jemand anders den Ruf verspürt? Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Manchmal so, man sitzt in einer Gruppe, man sucht einen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ja? Und dann kommt vielleicht der Spruch, wer fühlt sich innerlich geführt und berufen? Ja? Und dann gehen so die Köpfe runter. Ja? Also warum gerade jetzt in der Endzeit? Sprüche 4, Vers 18 bis 19. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis, sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der volle Tag, was ist damit gemeint? Ist das der Tag, wo wir selber heller leuchten, weil wir schon einen bestimmten Abschnitt des Pfades gegangen sind? Oder kann es vielleicht sein, dass der volle Tag der Tag der Erfüllung ist? Der Tag, wo der Herr wiederkommt und bis dahin mit zunehmender Finsternis auch das Licht stärker leuchtet. Kann es sein, dass es um den Tag des Herrn geht und dass mit zunehmender Finsternis, die wir jetzt erleben, das Licht stärker leuchtet? Geschwister, es werden sich Fenster öffnen. Fenster zu den Herzen der Menschen. Und nein, wir werden sie nicht aufgemacht haben, sondern der Herr. Und nein, wir sind nicht die, die überzeugen und die Herzen erobern, sondern der Herr. Und nein, kein Mensch geht verloren, weil wir den Zeitpunkt verpasst haben oder weil wir das Falsche gesagt haben. Wenn der Herr sich entschieden hat, einen Menschen zu rufen, wird auch meine eigene Unfähigkeit dem nicht im Weg stehen. Ich komme zum dritten Punkt. Warte nicht auf das Falsche. Was meine ich damit? Man könnte jetzt denken, ja, guck mal, das ist so ein, Andreas, das ist so ein Wortfuzzi, da geht es immer um Worte. Ich meine jetzt nicht das Falsche, können wir schnell, ja klar, wir warten ja auf den Richtigen, ja, also kann es schon mal das nicht sein. Das meine ich nicht, ich meine nicht die Tatsache, dass wir auf Jesus warten, das ist ganz klar. Wir warten nicht auf etwas, sondern wir warten auf jemanden und dieser jemand ist Jesus Christus. Ich meine, wenn es um die Frage der Mission geht, ich will es mal anhand von zwei Beispielen verdeutlichen. Einmal die Umstände, es gibt unzählig mehr, aber zwei Beispiele. Einmal die Umstände und einmal die Menge der Adressaten, also wie viele Leute kann ich oder will ich erreichen. Fangen wir mit den Umständen an. Philipper 4, Vers 19 wurde vor einigen Wochen hier gepredigt. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesu. Wenn man diesen Vers isoliert betrachtet, dann könnte man auf die Idee kommen, okay, Gott hat unendliche Ressourcen, also erwarte ich, dass er hier und jetzt meinen ganzen Mangel ausfüllt. Oder man könnte fälschlicherweise daraus ableiten, wenn ich Mangel habe, aber ich habe auch Christus, dann muss es an meinem Glauben liegen oder an meiner Heiligkeit, wenn ich nicht ausgefüllt bin. Auf diesen schrägen Pfad könnte man kommen. Kontext ist King, liebe Geschwister. Derselbe Paulus, der schreibt, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesu Christus. In Christus Jesus schreibt wenige Verse davor, Philipper 4, Vers 10 bis 13. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Es kommt eben nicht auf die Umstände an. Es kommt nicht auf die Umstände an. Unter welchen Bedingungen hat denn unser Herr Jesus Christus die gute Nachricht weitergegeben? Hat sich Gott vielleicht durch den Schmerz Jesu und durch sein Leid verherrlicht? Kann das vielleicht sein? Und Rettung erzeugt? Der Schlüssel ist doch nicht, dass wir durch weltlichen Wohlstand überzeugen, sondern dass wir dieselben Herausforderungen haben wie die Menschen da draußen ohne Christus. Nur dass wir einen Frieden, eine Hoffnung, eine Gewissheit haben, die uns strahlen lässt. Das ist doch der Punkt. Eine Perspektive nur im Hier und Jetzt, Geschwister, das wäre wirklich arm. Das wäre wirklich arm. Unsere Perspektive ist doch über dieses Leben hinaus. Und so brauchen wir auch nicht geistliche Millionäre zu sein, um Zeugnis über Jesus Christus abzugeben. Also nicht nur materiell brauchen wir keine Millionäre zu sein, sondern geistlich auch nicht. Ein Zeuge muss die Wahrheit kennen. Und die Wahrheit ist eine Person. Ihr Name ist Jesus Christus. Denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ergo, kennst du Jesus Christus? Ist er dein Herr? Dann herzlichen Glückwunsch, du bist ein Evangelist, du bist ein Missionar. Und das vollmächtige Zeugnis kommt doch auch nicht aus uns heraus. Wie erbärmlich wäre das denn? Das wäre ein Rinnsal, wenn es um uns geht, wenn es das ist, was wir repräsentieren. Nee, es sind Ströme lebendigen Wassers, die Kraft des Heiligen Geistes, die uns Worte in den Mund legt, die genau in das Herz des einen Menschen treffen, dem wir gegenüberstehen. Das ist der Punkt. Ich komme zur zweiten Fehlerwartung. Die Menge der Adressaten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist eine Evangelisation. Genau, kann mal jemand das Licht von löschen? Danke. Das ist eine Evangelisation. Ich weiß nicht genau, welche Stadt das ist. Aber es heißt, in Lagos sollen es am 12. November 2000 zur Abschlussveranstaltung einer Evangelisation mal 1,6 Millionen Zuhörer gewesen sein. Bonke, ja? Genau. 1,6 Millionen Zuhörer. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, naja gut, wenn bei Bonke 1,6, also unter 200.000 mache ich es nicht. Unter 200.000 mache ich es nicht. Das könnte so eine Haltung sein. Geschwister, wo finden im Augenblick die größten Erweckungsbewegungen statt? Wenn ihr mal nachher rausgeht und euch den Weltverfolgungsindex anschaut von Open Doors, dann merkt ihr, oh Moment mal, die Länder, die ganz oben auf der Liste stehen, da ist am meisten geistliche Dynamik. Da passieren Sachen, da passiert Erweckung, manchmal im Stillen, aber da ist so eine Dynamik drin. Größten Erweckungsbewegungen dort, wo existenzielle Not herrscht. Durch politischen Druck, durch religiösen Druck, durch wirtschaftlichen Druck. Also wenn du für Erweckung betest in Deutschland, dann bedenke die Folgen. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich will nur sagen, ich persönlich merke da eine gewisse Korrelation. Ich merke da, dass das, was scheinbar immer oder regelmäßig zusammen passiert. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Versteht mich nicht falsch. Natürlich wünsche ich mir eine Hinwendung unseres Volkes zum lebendigen Gott. Ganz klar. Aber was das bedeutet, das müssen wir auch tragen können. Der Herr schenke uns dann die Kraft dazu. Worauf ich aber hinaus will, ist was anderes. Mein Teil, jetzt wird es persönlich. Wie ist Petrus zum Jünger berufen worden? Wie ist Petrus zum Jünger berufen worden? Ich habe geschaut, ja, ey, das ist so, nur in einem Evangelium gibt es mehr Details. Ja? In den anderen, ja, im Boot und dann zack, komm mit. Ja? Also wirklich, so, eigentlich so ein bisschen traurig, ja, diese Berufungsgeschichte, wenn die so verkürzt ist. Aber in Lukas lesen wir Folgendes, Vers 1 bis 11. Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und er bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist eine Geschichte des Fischens und des Angelns. Das ist eine Geschichte des Fischens und des Angelns. Petrus und sein Bruder und die Leute fischen mit Netzen. Jesus angelt. Was ist der Unterschied? Jesus guckt auf den einen dicken Fisch. Jesus guckt auf den einen dicken Fisch. Das ist mir nie so bewusst geworden. Da habe ich jetzt auch in der Predigt erst gelernt und das so gesehen und verstanden. Also ich meine, der spricht zur Volksmenge, ja? Und wen und wer ist der, den er eigentlich anspricht? Der neben ihm oder hinter ihm auf dem Boot hockt. Petrus ist kein Beifang. So, jetzt ein bisschen Anglerlatein. Laut Wikipedia, Beifang werden in der Fischerei diejenigen Fische und anderen Meerestiere bezeichnet, die zwar mit dem Netz oder anderen Massenfanggeräten gefangen werden, aber nicht das eigentliche Fangziel des Fischens sind. Der Beifang wird zum Teil verwertet, zum größten Teil aber als Abfall wieder über Bord geworfen. Das ist Beifang. Petrus ist kein Beifang. Petrus ist genau das, was Jesus erwartet hat, wo er gesagt hat, dieser Köder ist nur für einen Fisch. Nicht mal für eine ganze Gattung Fisch, sondern für einen einzelnen Fisch. Ich habe noch ein Bild für euch mitgebracht von einem Anglererfolg. Könnt ihr nochmal Licht ausmachen? Genau. Wie lang war der, Schatz?
Ich glaube 1,33.
1,33, ein Wels.
Und hat er geschmeckt?
Wieder reingesetzt, genau. Okay, danke für das Bild. Ja, Jesus spricht zum Volk am Ufer, aber sein Ziel sitzt im Boot. Sein Ziel ist Petrus. Und kann man vielleicht diese Ansage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, auch so verstehen, deinen Nächsten, Singular. Wer ist der Nächste in dem Punkt für dich? Wer ist der Nachbar? Wer ist der Kollege? Wer ist die Kollegin? Wer ist der Freund? Wer ist die Freundin? Wer ist es vielleicht in deiner eigenen Familie? Wie ist sein Name? Wie ist ihr Name? Wir feiern jetzt gleich Abendmahl. Wir erinnern uns an das, was unser Herr Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Ich möchte, dass ihr dieses Mal auch über folgende Frage nachdenkt. Wer noch? Wer noch? Wer noch? Wen legst du mir auf das Herz? Den einen Menschen. Nicht die vielen, den einen. Wen legst du mir auf das Herz? Amen.